ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
Videos von der Straße, wo man eben sieht, wie die Polizei gegen Studierende vorgeht.
Wenn wir länger darüber nachdenken, was hier in unserem Land passiert, könnten wir es eigentlich gar nicht aushalten.
Ein Podcast von NDR Info.
So, haben wir alles?
Ja, ich glaube schon. Ich
okay. Bye, hallo, see you later.
Deinen Ausweis hast du ja.
Ja, den Ausweis habe ich. Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir nehmen euch jetzt einfach mal mit. Hier sind
Charlotte
und Peter und wir fahren jetzt mal los, ein bisschen durch die Stadt, zum großen Konferenzzentrum. Und da tagt nämlich gerade das UNESCO-Welterbe-Komitee. Und ja, da müssen wir unsere Presseausweise abholen. Und deshalb, ja, machen wir den Podcast einfach mal beim Fahren. Allerdings, diese Woche können wir euch noch gar nicht so viel erzählen über die UNESCO, ne?
Nee, genau, weil Ende der Woche wird erst verkündet, welche Nominierungen wirklich diesen besonderen Titel bekommen, nämlich Weltkulturerbe der UNESCO.
Genau, und da sind auch zwei deutsche Städte dabei, nämlich das Residenzensemble in Schwerin und die Herrnhuter Brüdergemeine, die heißt tatsächlich Gemeine. Also die sind beide irgendwie heiße Kandidaten auf den Titel UNESCO Weltkulturerbe. So Sanjay, we're going to the Pragati Maidan, ja?
Yeah? I think it's gate 7.
Aber ja, Moment, jetzt muss ich mich erstmal anschnallen. So, das ist so ein kleiner Stunt hier, wenn man das Mikro noch in der Hand hat. Aber wie gesagt, wir können euch erst nächste Woche erzählen, was dabei rausgekommen ist. Dann können wir auch ein bisschen dazu was erzählen. Vielleicht finden wir auch Leute, die uns was auf Deutsch erzählen können. Die beiden Städten, also Schwerin und Herrnhut, die haben auch Vertreterinnen und Vertreter hierher geschickt nach Delhi. Vielleicht können wir mit denen mal kurz sprechen und die können ein bisschen was dazu erzählen. Naja, jedenfalls, heute wollen wir über ein anderes Thema sprechen, was ihr vielleicht die letzten Tage auch immer mal im Radio gehört habt, in der Zeitung gelesen oder auch im Fernsehen gesehen. Nämlich Bangladesch.
Genau, und da sind ja einfach seit einer Woche sind da heftigste Studentenproteste und ihr habt es ja auch eben bestimmt gehört. Und wir versuchen, Peter und ich, wir versuchen seit einer Woche auch Kontakt zu haben zu den Menschen dort vor Ort, aber das ist gerade immer noch nicht möglich, ne?
Genau, die Internetverbindungen sind unterbrochen, Telefon funktioniert nicht, wir versuchen auf Festnetz, wir versuchen es auf dem Handy. Es gibt so ein paar Kommunikationswege offenbar, aber unsere Leute zum Beispiel erreichen wir gar nicht. Ich habe gerade eben nochmal geschaut, wir haben einen sogenannten Stringer, also einen Kollegen, der für uns arbeitet in Dhaka. Der ist einfach nicht erreichbar, weder per Telefon noch per WhatsApp noch sonst wie, auch nicht per Mail. Also echt schwierig. Ja, die Frage ist, was steht hinter diesen Studentenprotesten, die vor gut einer Woche ausgebrochen sind? Am Montag vergangener Woche war das. Das war eine Quotenregelung, ne? Also den Begriff hat man immer wieder gehört, Quotenregelung. Und die hat die Studenten auf die Straße gebracht.
Genau, und diese Quotenregelung sieht vor, dass eben mehr als die Hälfte der Jobs für den öffentlichen Dienst schon quasi reserviert sind für verschiedene Gruppen. Also zum Beispiel für Frauen, für Menschen mit Behinderung und vor allem auch für Familien von Angehörigen der Unabhängigkeitskämpfer.
Genau, das ist die Quote, die eigentlich die Studierenden am meisten erzürnt hat. Sie haben immer betont, wir sind nicht dagegen, dass Frauen da Quoten haben. Wir sind auch nicht gegen Menschen mit Behinderung, dass sie Quoten bekommen oder Menschen aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Das ist alles in Ordnung. Aber es gab 30% der Stellen, die für diese Familien von Freiheitskämpfern vorgesehen sind. Und da muss man sich mal überlegen, was sind denn das eigentlich für Leute? Also, es sind Freiheitskämpfer aus dem Jahr 1970-71. Damals gab es noch kein Bangladesch zunächst, sondern Bangladesch war Teil von Pakistan als Ostpakistan. Muss man, glaube ich, ein kleines bisschen zurück in die Geschichte. Indien, Britisch-Indien ist 1947 geteilt worden in Indien und Pakistan. Indien ist das Große in der Mitte, um es mal simpel zu sagen. Und im Westen, was wir heute als Pakistan kennen, war Westpakistan. Und im Osten, östlich von Indien, also ganz getrennt auch von Westpakistan, war Ostpakistan. Das war
Bangladesch. Und aus diesem Unabhängigkeitskrieg heraus, wo die Bengalen gegen die Pakistaner quasi, die in Westpakistan gekämpft haben, gab es eben Freiheitskämpfer. Und diese Freiheitskämpfer, diese Großelterngeneration, verschafft heute noch durch diese Quotenregelung ihren Enkelinnen und Enkeln oder sogar Urenkelinnen und Urenkeln Jobs, Regierungsjobs. Sehr, sehr beliebte, attraktive Regierungsjobs.
Ja, und es gibt eben auch eine direkte Verbindung zur aktuellen Premierministerin. Das ist ja Sheikh Hasina und die ist seit 15 Jahren in Folge Premierministerin und war zuvor schon mal 5 Jahre Premierministerin. Also seit mehr als 20 Jahren und noch viel länger bestimmt sie die politischen Geschicke des Landes. Und ihr eigener Vater, das ist Mujib Rahman, der hängt auch überall in Bangladesch. Also ich war ja selbst im Januar dort und das ist wirklich so der Landesvater und sie hält die Erinnerung an ihn in quasi jeder Rede aufrecht, weil dieser Mujib Rahman, der hat Bangladesch in den 70ern in die Unabhängigkeit geführt. Und der war es auch, der die Unabhängigkeit 1971 von Bangladesch, also die Unabhängigkeit von Pakistan, ausgerufen hat. Und deswegen, das muss man verstehen, um zu realisieren, dass die Studierenden sagen, das ist im Prinzip eine Klüngelwirtschaft seit Jahrzehnten. Also die Gründungsväter von Bangladesch, die Familie von Sheikh Hasina und ihrem Vater, dass sie seit Jahrzehnten die Geschicke des Landes bestimmen und die Macht in ihrer Hand halten und dass so viele ausgeschlossen werden.
Genau, und diese Freiheitskämpfer, das sind eben Leute dieser Regierungspartei, der Awami League, oder die ihr nahestehen. Das ist eine Linie sozusagen, der Freiheitskampf bis heute. Und das ist so der Gründungsmythos des Landes. Und das ist auch ein großer Teil der Legitimation von Sheikh Hasina, der ja immer mehr autoritäres Regieren vorgeworfen wird. Und sie nimmt immer wieder den Vater und die Gründung von Bangladesch sozusagen als Rechtfertigung für ihre eigene Herrschaft. Und wenn man das versteht, sieht man im Prinzip, dass die Quotenregelung dafür dient, die eigenen Leute, die Kinder und Kindeskinder der eigenen Leute mit gut bezahlten Jobs zu versehen. Und die anderen, die leisten, die gute Noten haben, die haben das Nachsehen.
Sie spaltet definitiv das Land. Also es ist so dieses Wir gegen die. Also seid ihr nicht für uns, unterstützt ihr nicht uns, dann seid ihr Verräter. Und genau da, dieses Wort hat sie auch benutzt im Zusammenhang mit den Studierenden. Und das war am Sonntag vor einer Woche. Und danach ist dieser Protest wirklich noch mal mehr explodiert.
Ja, man hat ihr ja auch vorgeworfen, dass sie so ein bisschen den politischen Instinkt verloren hat. Also sie gibt sich ja immer gerne als gütige Landesmutter, wenn sie dann so eine Pressekonferenz gibt. Sie spricht leise, sie ist eine ältere Frau, sie ist jetzt 76 gibt sich eigentlich sehr so gütig einfach, sehr fast freundlich so, aber gleichzeitig eben auch streng. Und in dieser Pressekonferenz ist ja das mit den Verrätern, ich weiß nicht, ob es rausgerutscht ist, aber sie hat es jedenfalls gesagt. Und das hat die Studierenden erzürnt. Am nächsten Tag ging es los. Die Vorgeschichte ist die, diese Quotenregelung, die gab es bis 2018. Dann gab es schon mal Proteste dagegen. Dann hat die Regierung gesagt, wir setzen die außer Kraft. Im Juni aber gab es plötzlich ein Gerichtsurteil, das sagte, die Außerkraftsetzung von 2018, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber die Außerkraftsetzung von 2018 ist ungültig, die Quotenregelung gilt wieder. Dann gab es ein Murren unter den Studenten. Es gab erste Proteste, aber erst als Sheikh Hasina, die Premierministerin, die Studierenden als Verräter bezeichnet hat oder mit Verrätern gleichgesetzt hat, erst in diesem Moment ist es explodiert.
Genau, und das ist so eine Frontenbildung, weil sie hat mit Verräter auch diejenigen gemeint, die damals nicht für die Unabhängigkeit waren. Und das ist permanent so ein, sind so zwei Pole.
Oh, guck mal, da hast du gesehen?
Die Kuh, mitten auf der Straße, mitten. Seelenruhig lag die da.
Wir fahren auf einer dreispurigen Straße hier durch die Stadt und auf der mittleren Spur liegt eine Kuh.
Ja, genau, was ich sagen wollte, es gibt eben diese Frontenbildung, weil Sheikh Hasina ist ja, steht ja dieser Awami-Liga vor. Das ist übrigens die Partei, die ihr Vater gegründet hat. Die fing mal an als Mitte-Links-Partei, aber hatte eben dann zunehmend autokratische Züge. Und alle Gegenspieler sind so von der BNP, von der Bangladesch Bangladesh Nationalist Party. Und da hat sie auch eine direkte Gegenspielerin. Also es sind wirklich zwei Frauen, die sich so ein gewisses Machtspiel liefern. Und die Gegenspielerin ist Khalida Zia, die ist auch ungefähr ihr Alter. Und es ist permanent diese Frontenbildung, wir gegen die. Und die Studierenden sind, glaube ich, auch deswegen explodiert, weil sie zunehmend das Gefühl haben, wir haben keine Stimme mehr. Also unsere Meinung zählt nicht mehr, wir können auch nicht mehr abstimmen, demokratisch. Im Januar gab es ja die Wahlen, die haben viele Experten als Scheinwahl bezeichnet. Und ich habe auch vergangene Woche mit einem Kritiker gesprochen, ist einer der wenigen, die sich aus dem Exil noch melden und kritisch über Sheikh Hasina, über die Geschehnisse im Land sprechen. Und der hat gesagt, ja, die Studierenden, die strengen sich an, haben aber kaum Aussicht auf einen Job, wenn sie nicht zufällig Teil einer Familie sind, die eben Sheikh Hasina und ihrem Kreis nahestehen. Und diese Perspektivlosigkeit, die ist es eben, was sie auf die Straße bringt. Und on top, dass eben sie nicht mitbestimmen können, demokratisch nicht mitbestimmen können, weil ihre Stimme einfach nicht zählt.
Genau. Das große Versprechen hier in dieser Weltregion, nicht nur in Bangladesch, auch in Indien, auch in anderen Staaten, ist ja Aufstieg durch Bildung. Wenn man sich anstrengt, wenn man leistet, wenn man gut ist, dann kriegt man auch Chancen und kommt daraus, wo man lebt. Also aus der Armut unter Umständen. Ja? Und dieses Aufstiegsversprechen wird dadurch, durch dieses Klüngeln in Bangladesch eben zunichte gemacht. Und das ist ein großes Problem. Das Land wächst ja, die Wirtschaft wächst im Land. Aber es geht eben um gut bezahlte Jobs für qualifizierte junge Menschen. Und gerade die bekommen sie nicht. Deshalb sind sie frustriert und viele verlassen natürlich auch das Land, wenn sie es irgendwie können.
Genau, und man muss sich noch mal vorstellen, die haben mehr als doppelt so viele Einwohner wie Deutschland, also 170 Millionen, wahnsinnig viele junge Menschen. Viele, wie du gesagt hast, wollen das Land verlassen. Ich erinnere mich so an eine Szene, ich habe mit ein paar jungen Menschen gesprochen, die in einer Produktionsfirma arbeiten für so einen lokalen Fernsehsender und die waren im Prinzip total frustriert. Die haben mir gesagt, ja, wir bleiben so in unserer Bubble, wir ziehen uns eigentlich zurück, weil wenn wir länger darüber nachdenken, was hier in unserem Land passiert, könnten wir es eigentlich gar nicht aushalten. Und diese Szene habe ich noch sehr vor Augen und musste sofort daran denken, als ich diese Bilder gesehen habe. Und was ich auch übrigens krass finde, dass es ja noch eine andere Gruppe der Studierenden gibt, die quasi so der Studentenarm der Awami-Liga sind und ziemlich brutal vorgehen.
Ja, absolut. Also wenn wir das mal ein bisschen aufrollen, wir haben auf der einen Seite die Studierenden, diese Studentenbewegung, Quota Movement, also Quotenbewegung, so hieß die mal 2018 und der Begriff wird heute auch wieder gebraucht. Und auf der anderen Seite haben wir die Sicherheitskräfte, die Polizei, inzwischen auch die Armee, irgendwelche Spezialeinheiten auch und die Chhatra League. Das ist ein Studierendenverband, der der Awami League, der Partei, nahesteht, der einen extrem schlechten Ruf hat, muss man klar sagen. Das sind weniger Studenten, sondern das sind Schläger. Das sind brutale Schläger. Die haben einen langen Strafenkatalog. Körperverletzung, Totschlag, Mord, sexuelle Übergriffe, Brandstiftung. Also die sind wirklich brutal und die werden als Schlägertruppen sozusagen eingesetzt im Namen der Regierungspartei, muss man sagen. Das machen die natürlich nicht offen, aber man sieht, es gibt die Verbindungen da. Und die machen eigentlich, was sie wollen und das haben wir die letzten Tage gesehen.
Genau, ich war echt erschüttert, als ich gehört habe, nicht nur die Polizei setzt Tränengas ein, sondern eben, dass diese Chhatra League eben auch so mit Schlagstöcken vorgeht, auch scharf schießt. Es gibt die Toten, wir schauen immer, was es für aktuelle Zahlen gibt, aber im Moment gibt es noch keine offiziellen Zahlen. Das heißt, immer über 100 Menschen sind gestorben, es gibt tausende Verletzte. Und es ist für uns im Moment wahnsinnig schwierig, an gesicherte Informationen zu kommen.
Genau, also ich bin zum Beispiel hier in so einer Telegram-Gruppe, die nennt sich The Resistance. Da sind sehr, sehr viele Menschen drin. Das ist die Gruppe der Widerstandsbewegung sozusagen. Da sind ganz viele Studierende drin, die die ganze Zeit nur was posten. Da sind schon über 5000 Bilder drin und 600 Videos. Da sind irgendwelche Demonstrationen drin, die da gepostet werden. Es sind Bilder von der Straße, also Videos von der Straße, wo man eben sieht, wie die Polizei gegen Studierende vorgeht. Es sind auch Sachen drin, die kaum erträglich sind, eben Verletzungen, schwere Verletzungen, auch durch Schrotflinten zum Beispiel oder durch irgendwelche Blendgranaten und auch Tote. Also es sind wirklich sehr viele Videos. Für uns als Journalisten ist ein bisschen schwierig festzustellen, was jetzt wirklich echt ist. Es ist gut, das zu verfolgen, weil in der Masse ergibt sich da schon ein Bild. Es ist nur deshalb ein bisschen schwierig, weil wir natürlich das kaum als Quelle verwenden können, weil wir es nicht überprüfen können. Man kann es manchmal nur überprüfen dadurch, dass man sagt, okay, hier ist irgendwie ein aktueller Bezug, das muss von heute sein oder so. Aber da sind wir sehr zurückhaltend, sowas in der Berichterstattung zu nehmen. Trotzdem ist es interessant zu verfolgen.
Genau, weil ich habe gerade auch noch mal geguckt, also das macht mich so ein bisschen nervös, weil ich habe am Donnerstag, also vor 5 Tagen, habe ich 3 Studierenden geschrieben in Bangladesch und bei denen ist bei WhatsApp immer noch nur ein Haken. Das heißt, die haben bis jetzt meine Nachricht nicht gesehen, das heißt, sie waren nicht online und man weiß nicht, wie es ihnen geht. Ich weiß nicht, wo sie sind. Und genau, deswegen sind wir gerade eben auf Agenturen angewiesen, die über vielleicht besondere Kanäle dann doch Bilder rausschicken können, Videomaterial. Und darauf müssen wir gerade darauf vertrauen, dass wir genau dieses Material eben verwenden können, weil es offiziell von Nachrichtenagenturen kommt.
Genau, und die Kontakte sind schwierig. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie die dann in Telegram was hochladen können. Aber die Sachen stammen aus Dhaka und aus anderen Städten in Bangladesch. Das kann man teilweise sehen. Also es scheint zu funktionieren. Da sind aber wahrscheinlich auch viele Studierende dabei, die im Augenblick gar nicht mehr in Bangladesch sind, sondern in Indien oder sonst wo. Oder Leute, die möglicherweise wirklich in Grenznähe sind und sich in ein Netz einloggen können im Nachbarland. Das ist natürlich auch vorstellbar. Aber es ist super spannend. Jetzt sind wir gerade beim Kongresszentrum hier und glaube, jetzt werden wir es mal unterbrechen. Jetzt gucken wir mal nach unserer UNESCO.
Genau, ist so ein bisschen G20-Feeling, weil wir fahren jetzt nämlich genau auf dieses G20-Gelände, wo wir im September waren. Und es ist genau in diesem Gebäude, da ist eben die Sitzung vom UNESCO-Welterbekomitee.
So, jetzt sind wir wieder raus aus dem Konferenzzentrum. War super spannend. Ich glaube, es gibt was zu erzählen nächste Woche, oder?
Genau, definitiv. Also da wuselten ganz viele Menschen rum und ich finde es ja immer spannend, an solchen Orten zu sein, wo Menschen aus verschiedenen Kulturen sind. Also Kleidung aus Ghana habe ich erkannt, Menschen aus aller Welt. Ich habe Französisch gehört und ja, nächste Woche können wir dann mehr Details erzählen.
Genau, das ist so ein bisschen Vereinte Nationen im Kleinen. Klar, ist die UNESCO, sind die meisten Staaten dieser Welt vertreten. Nicht alle, aber die meisten Staaten sind vertreten. Aber wir waren bei Bangladesch. Bangladesch, da haben wir übrigens gar nicht geschaut nach Bangladesch, ne?
Stimmt, nee, Bangladesch habe ich nicht so schnell gesehen. Die saßen da alle so in alphabetischer Reihenfolge, aber da waren auch wirklich kleinere Länder, da war Andorra. Aber auf Bangladesch speziell habe ich nicht geachtet.
Ja, da müssen wir nochmal genauer schauen, das nächste Mal. Ja, wir haben über Bangladesch gesprochen, wir haben über die Chhatra League gesprochen, wir haben über Sheikh Hasina gesprochen, die Premierministerin und ihre autoritäre Herrschaft. Und ich habe mir jetzt gerade mal den aktuellen Bericht von Amnesty International angeschaut für Bangladesch, um so ein bisschen ein Bild zu bekommen, wie autoritär dieses Regime inzwischen geworden ist. Und das ist schon ziemlich heftig. Ja. Also letztes Jahr, es bezieht sich auf letztes Jahr, das war das 15. Jahr in Folge, in dem die Awami-Liga von Sheikh Hasina an der Macht war. Und es hatte wirklich immense Folgen, zum Beispiel auf die freie Meinungsäußerung, auf die Gesetzgebung. Es gab Angriffe auf Journalisten. Es gibt eine Kultur der Nulltoleranz gegenüber abweichenden Meinungen, sagt Amnesty. Also 2023, auf das bezieht sich dieser Bericht, war das 15. Jahr in Folge, in dem die Awami-Liga an der Regierung war. Das hat sich ausgewirkt auf die freie Meinungsäußerung, die deutlich eingeschränkt wurde. Es gibt eine Nulltoleranz, sagt Amnesty, gegenüber abweichenden Meinungen. Und im April letzten Jahres wurde das Büro der größten Tageszeitung gestürmt, weil die sich kritisch geäußert hat über die Regierung. Ja, es wurde auch ein Journalist zu Tode geprügelt, der als Staatsfeind zuvor gebrandmarkt wurde. Und es gab ganz viele Menschenrechtsverletzungen, die auch dokumentiert werden konnten. Und es gab sogar außergerichtliche Hinrichtungen, 24 letztes Jahr, und mehr als 50 Menschen sind einfach verschwunden in Bangladesch. Und das ist eine Seite von Bangladesch, die auch ganz schwer zu recherchieren ist, weil man dafür Quellen im Land braucht und die das Land natürlich auch gerne verschweigt.
Ja, Menschen sollen gefoltert werden zum Beispiel. Es gibt dieses Rapid Action Bataillon, also wirklich so eine Kampftruppe, die teilweise abends in die Häuser der Leute eindringen und einfach Menschen mitnehmen, ohne Gerichtsverfahren. Also da herrscht schon eine gewisse Straffreiheit, auch weil Sicherheitskräfte wissen, sie kommen damit durch. Also ich habe das im Kleinen nur gemerkt, weil wir wurden angehalten in Dhaka, in der Hauptstadt im Januar, als wir da zu einem Termin fahren wollten. Und da haben uns einfach so Polizisten, die hatten vielleicht nichts zu tun, die haben uns so einfach angehalten und wollten mal gucken, wer wir so sind und wollten dann auch Geld von uns. Und wir sind dann da aus der Situation wieder rausgekommen. Und da habe ich aber schon gemerkt, also wie muss es erst Menschen aus Bangladesch selbst gehen, die dieser Willkür der Sicherheitskräfte, der Behörden einfach komplett ausgesetzt sind.
Absolut. Und wenn wir nochmal auf den Textilsektor schauen, das ist ja das, was uns mit Bangladesch am meisten verbindet. Jeder hat wahrscheinlich im Kleiderschrank zu Hause Klamotten aus Bangladesch. Und da ist es so, auch da gibt es Probleme, da gibt es weniger Probleme bei der Arbeitssicherheit. Da haben wir ja darüber berichtet, dass es deutlich besser geworden ist. Aber was die Arbeiterrechte anbelangt, das ist wirklich schwierig. Gerade wenn die sich irgendwie auf die Straße begeben, protestieren. Im vergangenen Jahr wurde auch der Vorsitzende einer der Gewerkschaften von einer Gruppe bewaffneter Männer vor einer Fabrik zu Tode geprügelt. Und es war jemand, der sich eben für die Interessen der Arbeiter eingesetzt hat, wo es auch ganz konkret um einen Streit ging, um nicht ausgezahlte Löhne. Auch das ist Bangladesch. Es ist jetzt so, wir haben Anfang der Woche, wir nehmen das am Dienstag auf. Es ist ruhiger seit dem Wochenende, klar. Also das haben wir ja gesagt, Internet ist abgeschaltet, Telefonnetz ist abgeschaltet. Bangladesch ist quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Seit dem Wochenende wird die Armee auch eingesetzt, um eine Ausgangssperre durchzusetzen. Die patrouilliert da. Es gibt einen Schießbefehl, das heißt Shoot on Sight. Das heißt, wenn man jemanden sieht, dann dürfen die schießen. Also jemand, der diese Ausgangssperre verletzt. Und das schüchtert die Menschen so weit ein, auch die Studierenden, die zuvor protestiert haben, dass sie zu Hause bleiben. Jetzt erstmal, weil es einfach lebensgefährlich ist, auf die Straße zu gehen. Aber man sieht, es ist ganz schön Dampf unterm Deckel. Und deshalb glaube ich, dass das nicht das Ende des Ganzen sein wird, ne?
Und am Sonntag ist dann auch plötzlich eine Entscheidung gefallen, und zwar vom obersten Gericht in Bangladesch. Die haben nämlich diese Quotenregelung, an der sich ja dieser ganze Protest überhaupt entzündet hatte, die haben sie weitgehend zurückgenommen. Und da haben dann alle natürlich noch gespannter auf das Land geblickt und fragen sich jetzt eben, geben sich die Studierenden damit zufrieden? Aber es heißt im Prinzip jetzt schon, nein, wir fordern mehr, wir fordern, dass die Ausgangssperre zurückgenommen wird, dass die Studierenden wieder an die Universitäten dürfen, weil die waren bis jetzt eben auch geschlossen. Ich bin ehrlicherweise skeptisch, ob die Proteste jetzt total abflauen. Was denkst du denn?
Ja, es waren ja am Ende auch nicht mehr Proteste gegen diese Quotenregelung, sondern es waren Proteste gegen die Premierministerin, gegen die Regierungspartei, gegen ihr Regime und dagegen, dass gerade den jungen Menschen nicht nur die Chancen verwehrt werden auf eine lebenswerte Zukunft und auf einen qualifizierten Job, sondern dass ihnen die Luft abgeschnürt wird in diesem Land. Und das ist das große Problem, glaube ich, dass sie überhaupt keine Freiheiten mehr haben. Und ich glaube, gerade deshalb, auch wenn man jetzt diese Quotenregelung im Prinzip nahezu abgeschafft hat, wird das nicht das Ende der Proteste sein. Man sieht im Prinzip, wie wütend gerade die jungen Menschen sind auf die Regierung, die schon sehr, sehr lange im Amt ist und wie sie einen Wechsel haben wollen, wie sie ein anderes Land haben wollen, freieres Land und freieres Bangladesch.
Und es hieß jetzt auch schon, dass mehr als 500 Menschen festgenommen wurden von der Polizei, die dabei waren bei diesen gewalttätigen Protesten. Und das ist genau eben diese frustrierende Spirale, dass jetzt alle wieder mitkriegen, wenn wir auf die Straße gehen, dann landen wir im Prinzip alle im Gefängnis. Und das hat mir auch ein Experte eben gesagt. Der hat gesagt, das Einzige, was dieses Regime, wie er es nennt, also was die Regierung in Bangladesch, was ihr noch bleibt, ist Gewalt. Und dass sie die moralische Legitimität schon längst verloren hat. Und ich habe ihn auch gefragt, ja, was könnte denn eine langfristige Lösung für das Land sein? Und er sagt, im Prinzip braucht es einen Regierungswechsel und es müssen wieder faire, freie Wahlen stattfinden.
Ja, und wir versuchen nach Bangladesch zu kommen. Wir kriegen aber im Augenblick kein Visum. Darüber haben wir ja letzte Woche schon erzählt. Das ist schwierig. Wir versuchen hinzukommen, aber im Augenblick sieht das nicht so aus, dass wir in den nächsten Tagen dahin kommen. Vielleicht in ein paar Wochen mal schauen. Euch eine schöne Woche. Schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne an neudeli@ndr.de, neudeli@ndr.de. Genau, habt es gut und bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.
Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Wir blicken jede Woche in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD.
Ich bin in Hamburg-Lockstedt im warmen Podcast-Studio. Wo seid ihr gerade?
Ich bin in Kiew.
Sehr abgelegen auf der Insel Shikoku im Süden Japans.
Der Dalian-Dschungel ist genau an der Nordgrenze zu Kolumbien.
Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben.
Als Journalistin hier habe ich halt einfach sehr oft die Polizei mir auf den Fersen.
Die Menschen haben dort einfach ein ganz konkretes Problem. Die haben nämlich keine Müllabfuhr.
Weil in diesem Dschungel, da operiert das organisierte Verbrechen.
Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.